Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Immo-Kompass Podcast. Heute geht es ein bisschen um das große Thema Eigenheim. Wir haben ja versprochen, dass wir nicht nur darüber erzählen wollen, wie man in Immobilien investieren kann, im Sinne von als Kapitalanlage und wie man daraus für sich weiteres Kapital schlagen kann, sondern auch alles drumherum um Immobilien, also dementsprechend auch um das Eigenheim, beleuchten wollen. Ja, von daher starten wir nochmal rein. Lieber Torben, was kannst du uns denn so dazu erzählen? Was bietet das Eigenheim vor allem auch für Vorteile? Und warum kaufen, oder haben viele den Traum vom Eigenheim? Man muss dazu sagen, in Deutschland ist die Eigenheimquote sehr gering, wenn man das mal vor allem mit südeuropäischen Ländern vergleicht. Ja. Mhm. Deutschland ist ein Mieterland und wird es auch aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich bleiben, aus diversen Gründen. Aber gut, warum ist es trotzdem für viele so interessant?
Ich glaube, wie ich es beschreiben würde, das Thema Eigenheim ist vor allem ein emotionales Thema. Also bei der Kapitalanlage Immobilie gehst du ja recht rational ran. Ne? Du prüfst die Zahlen, Daten, Fakten und guckst, ist das Investment für dich lukrativ? Wenn du die gleiche Brille aufsetzen würdest beim Eigenheim, würdest du sehr wahrscheinlich meistens feststellen, dass es überhaupt aus finanzieller Sicht gesehen wenig sinnvoll ist. So, warum? Naja, beim Eigenheim ist es ja so, du bist ja für alles selber verantwortlich, ne? Also klar, du hast die Möglichkeit, dir ein Häuschen zu bauen, das so einzurichten, wie du möchtest. Dennoch, wenn es zu irgendwelchen Kostenpunkten kommt, dann musst du diese selber tragen. Es ist halt einfach so, dass das Thema Eigenheim früher, also wenn ich mich mal so ein bisschen zurückerinnere, dann war das schon so, dass es halt auch deutlich leistbarer war. Also ne, man konnte, wenn man als Familie irgendwie in einem Eigenheim gewohnt hat oder vielleicht noch einen Schritt zurück, wenn du mit mehreren Generationen vielleicht auch in einem Haus gewohnt hast, dann war das viel besser tragbar. Du konntest damals mit einem Gehalt, egal wer jetzt gearbeitet hat, es war überwiegend der Mann, aber mit einem Gehalt konntest du die Rate fürs Haus zahlen, du konntest den Kühlschrank füllen und du konntest auch nochmal einen Urlaub. Und das hat sich jetzt einfach in den letzten Jahren sehr stark verändert zum Negativen hin, was natürlich dann sagt, okay, um so ein Eigenheim bauen zu können, kaufen zu können, brauchst du halt schon mal einfach mehr Geld. Und deswegen ist auch wahrscheinlich gerade so diese Tendenz hier in Deutschland oder überhaupt so zum Eigenheim etwas geringer als in den südeuropäischen Staaen. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel aus Spanien, bei denen ist das noch komplett normal, dass man mit den Großeltern, mit den Eltern in einem großen Haus wohnt. Ja. Da ist das Ganze viel familiärer und das ist dann eine Selbstverständlichkeit, auch zum Beispiel, dass man die Älteren noch zu Hause versorgt und sich um sie kümmert und sie nicht irgendwo in eine Betreuung oder sowas gibt. Also da leben wirklich mehrere Generationen in einem Haushalt. Das war ja bei uns früher auch so. Heute ist da eher so die Tendenz dahingehend, dass ja die Leute mehr, also dass sich der Haushalt verkleinert. Also es wohnen immer weniger Menschen alleine in Wohnung und nicht mehr zusammen, gemeinsam.
Es wohnen, genau, also vielleicht würde ich deswegen ein bisschen deine Anfangsaussage abwandeln. Mhm. Also es ist nicht aus meiner Sicht, oder es ist, das belegen auch die ein oder anderen Zahlen, nicht unbedingt schwieriger in ein Eigenheim zu kommen, ja, sondern also es ist nicht irgendwie, weil die Preise so unglaublich hoch sind und sonst irgendwas, muss ich auch sagen, vor 30, 40 Jahren hatten wir ein ganz anderes Zinsniveau, ja. Jetzt sagt der eine oder andere, ist das hoch, ja, weil die meisten momentan kennen halt die Situation vor 3, 4 Jahren, ja. Ja, deswegen haben das viele als hoch empfunden. Wenn man das aber mal mit, damals von unseren Eltern vergleicht, ist das immer noch niedrig, ja. Damals waren die Preise dann wieder niedriger, halt mal für andere. Kommt dann immer als Gegenargument, wo ich dann sage, ja, aber damals waren auch die Einkommen andere. Gerade wenn man den Gesamthaushalt sieht. Aber da möchte ich jetzt gar nicht drüber irgendwie weiter debattieren, sondern möchte eher auf einen wichtigen Punkt hinaus. Die Ansprüche sind andere geworden. Du hast es eigentlich ganz schön die ganze Zeit umschrieben. Du hast gesagt, die älteren Generationen kennen es noch, auch bei uns. Und in vielen Ländern ist es auch noch so. Da wohnen halt einfach mehrere Generationen unter einem Dach. Das heißt, man war einfach oder ist mit weniger Platz zufrieden. Und deswegen war das auch am Ende des Tages vielleicht besser tragbar und besser möglich. Ja. Mhm. Heute hat man ganz andere Ansprüche. Man möchte mehr Freiraum, mehr zu Hause haben, mehr Platz, dass man sich auch mal zurückziehen kann. Man möchte mit weniger Menschen auf mehr Wohnraum wohnen, einfach, ja. Das heißt, man möchte einfach mehr Luxus haben, um das einfach mal so zu sagen. Das heißt, dann dadurch sind natürlich die Möglichkeiten für viele viel, viel eingeschränkter. Ja? Deswegen können es sich viele nicht mehr leisten, weil sie die Ansprüche, die sie haben, sich nicht leisten können. Ja? Es gibt auch sehr viele, die können sie sich nicht leisten und ermöglichen sie sich trotzdem. Ja? Weil es gibt immer irgendeine Bank, die es am Ende finanziert vielleicht. Ja? Oder in den meisten Fällen. Aber man möchte halt einfach. Ja, jedes Kind hat ein eigenes Zimmer. Man selbst hat noch, wenn man mehr im Homeoffice ist, ein eigenes Büro. Das Wohnzimmer darf nicht zu klein ausfallen, die Küche schon gar nicht, so ungefähr, ja. Mhm. Und dadurch, ja, sind einfach
aber
die
Ansprüche gewachsen, so würde ich sagen. Das beschreibt ja auch, warum man immer sagt, der Traum vom Eigenheim, ne? Also man möchte es halt für sich so individualisiert bauen oder kaufen und umbauen, dass man sich selber darin pudelwohl fühlt, ne? Und jeder hat da eigene Ansprüche, aber die Tendenz ist schon dahingehend, dass man einfach nach mehr Luxus strebt und dass man sagt, man möchte mehr Raum für weniger Leute haben, großen Garten, den Nachbar nicht direkt Zaun an Zaun, so wie es heute oftmals gerade bei uns auch so ein bisschen dörflicher, wo ich herkomme. Wenn da neue Baugebiete kommen, dann wird da quasi Zaun an Zaun und du kannst quasi beim Nachbarn gucken, was er sich auf den Grill legt. So, das will ja im Endeffekt auch keiner so wirklich haben. Und dann brauchst du halt mehr Platz und der Wunsch nach mehr Platz ist da. Und das Eigenheim hat natürlich für viele Menschen den Vorteil, dass sie sagen, hey, ich muss mir keine Platte darum machen, dass mir der Vermieter auf einmal die Miete erhöht. So, ich habe das selber im Griff, weil ich bin mein eigener Herr. Ich habe meine eigenen vier Wände. Ich muss niemanden fragen, wenn ich jetzt im Garten da irgendwie einen Baum pflanzen will oder wenn ich mein Haus anders streichen möchte oder weiß der Geier. Ja. Halt auch diese Flexibilität dazu haben, auch nicht rausgeschmissen werden zu können oder ähnliches. Wo ich immer so ein bisschen kritischer mal nachfrage, ist, wenn so dieses Argument kommt, naja, Altersvorsorge, ich habe ja mein Eigenheim. So, dann frage ich da immer mal ganz gerne rein, wie das denn in der Praxis dann funktioniert. Und dann kommt häufig das Argument, naja, ich spare mir ja die Miete. So, das ist ja richtig. Also ein Eigenheim, wenn du darin später wohnst und es ist abbezahlt, hast du dir diese Mietausgaben gespart als Kostenpunkt. Es ist ja trotzdem aber nichts, was dir Einnahmen abwirft. Also es wird dir ja niemals in der Hinsicht Geld bringen. Du sparst dir ja nur Geld. Das löst ja das Problem am Ende des Tages nicht, dass trotzdem durch Rentenversicherung oder private Vorsorge monatlich zu wenig reinkommt, um den Lebensstandard zu halten. Ja. Und du bist ja trotzdem immer noch dazu verpflichtet, auch in Rente, wenn was an dem Haus ist, das selber zu bezahlen. Das heißt, du musst ja trotzdem fortlaufend weiterhin noch irgendwie eine Art Instandhaltungsrücklage bilden, also aktiv monatlich Geld zur Seite legen, damit du die Rechnung, die kommst, zahlen kannst. Und aus meiner Sicht ist dadurch das Eigenheim dann häufig trotzdem noch, jetzt überspitzt gesagt, eine Verbindlichkeit, weil es wirft kein Geld ab. Ja, der Wert der Immobilie steigt, definitiv, aber der Sinn und Zweck des Eigenheims ist es ja nicht, dieses zu verkaufen, sondern darin zu wohnen. Also ist das ja eigentlich keine Option. Und du hast trotzdem die Instandhaltungsrücklage, also immer fortlaufenden Kostenpunkt.
Ja, genau. Also da gibt es bestimmt jetzt den einen oder anderen, der da hier und da widersprechen muss oder möchte.
Definitiv.
Ich finde, Eigenheim ist, also ich möchte niemals die Diskussion aufmachen, Eigenheim versus Kapitalanlage, ja, weil das Eigenheim ist halt einfach eine sehr emotionale Sache. Es gibt genügend Bücher und Leute, die da Rechnungen angestellt haben. Ich habe mal auf einem Forum einen sehr, sehr langen Beitrag von jemandem gesehen, der sich wirklich mal hingesetzt hat und versucht hat, möglichst alle Punkte langfristig zu berücksichtigen beim Vergleich Mieten versus Kaufen, beziehungsweise Eigenheim versus zur Miete wohnen, so genau zu sagen. Weil es gibt halt einfach viele, viele Punkte, die man da achten muss. Ja? Also es nützt nichts, wenn du dir deine eigenen vier Wände baust, kaufst, so herrichtest, wie du sie gerne hättest, damit du da wirklich ein schönes Leben drin hast und am Ende aber dein, ja, ich sag mal, deine weiteste Entfernung, die du so im Jahr zurücklegst, bis zum Nachbarort ist im Supermarkt, weil du dir halt nichts anderes mehr leisten kannst, ja. Mhm. Du sollst halt nicht, also wenn du sagst, okay, ich bin für mein Leben lang mit Urlaub auf Balkonien zufrieden, ist das okay. Aber es gibt wirklich genügend Leute, die machen das, die investieren alles Geld, was sie haben, dann nur noch ins Eigenheim. Ja, und haben dann das Thema, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, zur Rente. Sie zahlen zwar keine Miete mehr, ja, haben aber halt immer ihr Geld nur in die Immobilie investiert. Das heißt, sie haben halt versucht, jedes Geld, was sie hatten, in Sondertilgung zu stecken, in, ach, wir wollten doch immer schon mal, ja, das ist so der Klassiker, ja, dann kommt mal die Weihnachtszahlung, das Weihnachtsgeld, dann investiert man es nicht in die Sondertilgung, dann geht's aber für den Urlaub rauf, dann geht's darauf drauf, na, wir wollten doch immer mal schon die Terrasse machen, Schatz, ja, das ist einfach so, nimmt man auch, also würde ich auch niemandem übel nehmen, ich verstehe es ja auch, aber was halt häufig auf der Strecke bleibt, ist das Thema Rentenvorsorge. Weil jeder sagt irgendwie immer, ja, die Rente, lacht über den Satz, die Rente ist sicher. Ja, keiner glaubt mehr dran. Aber
sicher trotzdem, zu wenig.
Ja, sicher zu wenig. Guter Punkt. Das ist so ein bisschen einfach das Thema. Man muss sich einfach bewusst machen, wann baut man häufig eine Immobilie und wann kaufen die meisten häufig eine Immobilie zur Eigennutzung? Häufig, ich sag mal, Anfang, Mitte 30 wahrscheinlich. Dann, wenn man halt im Berufsleben steht, das heißt, man braucht den Platz fürs Homeoffice vielleicht auch. Oder man ist in der Familienplanung, hat diese vielleicht schon abgeschlossen oder sie steht bevor. Das heißt, man plant auch Platz für die Kinder ein. Ja, das Ganze soll aber dann häufig auch so unter dem Aspekt finanziert werden, dass man sich dann vielleicht doch nicht komplett einschränkt. Das heißt, nicht nur Urlaub auf Balkonien ansteht, man sich auch noch zwei Autos leisten kann, also dementsprechend auch da den Luxus wieder. Dann kommt häufig auch noch der Vergleich mit anderen. Ja, oh, ich habe bei Instagram gesehen, die gehen dauernd essen. Komm, Schatz, wir gehen jetzt, müssen jetzt auch mal wieder essen gehen und so weiter und so fort. Das heißt, ein Luxusleben. Und am Ende des Tages bleibt dann immer die Rente auf der Strecke. Und man zieht die Finanzierung ewig lang in die Länge. Man hat die Immobilien nicht mal abbezahlt. Da sind die nicht mal halb abbezahlt, vor allem. Da sind die Kinder schon aus dem Haus. Das heißt, man hat zwei leerstehende Räume. Die muss man aber weiterhin instand halten und bewirtschaften. Ja, dann kommt man zur Rente, hat es vielleicht durch Sonderzahlungen alles drum und dran geschafft, zur Rente fertig zu sein. Kein Kredit mehr, nichts mehr. Jetzt müssen wir alle sagen, wir gehen vielleicht mit 65, 67, 70 in Rente. Dann ist das Eigenheim abbezahlt. Hey, ich habe keine Miete, aber ich habe halt auch alles Geld da rein investiert. Und wir werden alle wahrscheinlich 90, 95, 100, 105, wer weiß, wo die Medizin uns noch so hinbringt. Und in der Zeit altert aber auch eine Immobilie. Das heißt, ich nehme jetzt mal an, ich baue meine Immobilie mit Mitte 30 neu, dann hat grundsätzlich, sagt man immer, eine Immobilie, ein Einfamilienhaus, klassischerweise eine sogenannte Restnutzungsdauer, also eine Lebensdauer von 80 Jahren. Außer man hält sie halt in Stand, macht immer wieder Modernisierung, bedeutet aber, man steckt auch immer wieder Geld rein, muss die Kredite vielleicht immer mal wieder erhöhen, bei einer Anschlussfinanzierung oder zusätzliches Geld aufnehmen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, die Immobilie ist, wie gesagt, vollständig abbezahlt im Rentenalter. Dann muss sie aber auch weiterhin instand gehalten werden. Und dazu braucht man vielleicht auch nochmal einen Kredit oder irgendwie einfach Kapital. Und wenn man halt vorher in der Zeit sich nichts angespart hat, nicht zusätzlich weitere Einnahmen, ja, eine private Rente, eine Immobilie zur Kapitalanlage oder so aufgebaut hat, dann ist man im Alter eigentlich, ja, da ist ziemlich eingeschränkt, weil man kann keinen Kredit bekommen, um irgendeine wichtige Instandhaltungsmaßnahme zu machen. Dann ist man vielleicht irgendwann wirklich dazu gezwungen, die Immobilie, für die man so lange geschuftet und gespart hat und so viel vielleicht auch zurückgesteckt hat, ja, muss man dann vielleicht verkaufen. Und das ist immer so ein bisschen das, ja, wie soll ich mal sagen, schon fast perverse, was ich auf manchen Banken-Websites schon gesehen habe. Da wird immer dann geworben, du gehst auf die Seite Baufinanzierung, da steht da hier jetzt dein Eigenheim, dein Traum vom Eigenheim verwirklichen. Da siehst du dann die junge Familie, wie sie lacht und im Garten rumtollt und im Hintergrund das schöne Haus. Ja, und dann wartest du 10 Sekunden und dann slidet diese Werbung rüber und die nächste Werbung wird eingeblendet. Und dann siehst du ein älteres, glückliches Rentner-Ehepaar, ja, das soll es darstellen, die mit einem Berater da sitzen und einen Teilverkauf tätigen. Was ist ein Teilverkauf? Das ist, du hast deine abbezahlte Immobilie und ja, musst dein lang angespartes Betonholz sozusagen verflüssigen und verkaufst einen Teil deiner Immobilie. Du bekommst im Gegenzug zwar weiterhin das Recht, darin wohnen zu bleiben, ja, du verkaufst ja auch nicht alles, sondern du machst einen Teilverkauf, um halt einfach Geld zu haben und dir vielleicht noch irgendwie einen anderen Traum, irgendwie eine Reise, dein Hobby zu ermöglichen oder einfach leben zu können oder eine Modernisierung durchzuführen an diesem Haus, weil du keinen Kredit mehr bekommst und auch sonst kein Geld hast. Und musst aber dann für den Teil, den du verkaufst, ein Nutzungsentgelt zahlen, was wiederum wie eine Miete ist, denn das Geld ist weg, weil es ist kein Kredit. Das heißt, ganz kurz, um dann meinen Monolog hier so ein bisschen abzuschließen, man muss einfach bei dem Thema Eigenheim nicht nur für die aktuelle Situation denken sozusagen, sondern halt wirklich langfristig. Langfristig. Und das ist wichtig. Insgesamt, Eigenheim, gibt es kein gut oder schlecht, sollte man jetzt auch niemandem ausreden oder sowas, weil es wirklich auch eine emotionale Sache ist. Aber ja, man sollte sich halt nicht nur einfach die Rechnung aufmachen, naja, bevor ich es meinem Vermieter zahle, zahle ich lieber an der Bank zurück und es gehört am Ende mir. Das ist aus meiner Sicht viel zu kurz gedacht und führt bei viel zu vielen Leuten langfristig auch tatsächlich zu finanziellen Schwierigkeiten.
Ja, ja, das heißt, im Endeffekt sollte man, wenn man sich mit dem Traum vom Eigenheim befasst, auch ein bisschen Realismus reinbringen und sich eben nicht so blind davor verschließen, zu sagen, hey, okay, in der jetzigen Situation können wir es uns leisten, ne? Wenn ich so an ein Pärchen denke, beide voll im Job, verdienen gutes Geld, Haushaltsrechnung gibt es locker her, dass das funktioniert. Ja. Dann plant man aber auch drumherum, vielleicht nochmal auf Reisen zu gehen, Nachwuchs zu bekommen, was auch immer, wo dann wieder so Faktoren reinspielen, hey, da geht mal perspektivisch, wer für eine Zeit bleibt da zu Hause oder sie und es ist weniger Einkommen da, man schränkt sich ein, dass diese Punkte einfach mit berücksichtigt werden. Es geht nicht darum, das Eigenheim schlecht zu machen. Es ist genauso, wie du gesagt hast. Es ist für viele ein Wunsch, ein Traum und das ist auch vollkommen fein. Man muss da nur realistisch genug rangehen, damit es halt auch immer ein Traum sein wird und nicht zum Albtraum sich verwandelt, genau, weil man dann später dasteht und man sagt so, ah ja Mist, nee, habe ich gar nicht dran gedacht. Weil das erzählt dir ja niemand, das kommt ja nie in so einer Bankwerbung. Da wird ja nur das glückliche junge Paar gezeigt und dann das glückliche ältere Paar, die sich über einen Teilverkauf freuen oder beziehungsweise die Bank sich über den Teilverkauf freut. Weil am Ende des Tages ist das dann halt wieder eine Last, die dann den Eigenheimbesitzern zufällt.
Genau, so ist es. Also letztendlich muss man natürlich sagen, wir sind hier auch das spielt eine große Rolle, warum der Immobilienmarkt und auch der Kreditmarkt in Deutschland so stabil ist. Es gibt sehr strenge Richtlinien bei der Kreditvergabe. Also die Banken oder viele Banken rechnen schon häufig sehr konservativ in ihrer Kalkulation. Also wenn du einen Kredit bekommst, dann bedeutet das schon häufig, dass du dir das auch leisten kannst. Also die allermeisten Banken geben keinen Kredit raus, wenn sie nicht der Meinung sind, das kannst du dir auch wirklich langfristig leisten. Das müssen sie auch. Also sie müssen das langfristige prüfen. Nichtsdestotrotz kann die Bank nicht immer in alle deine Pläne reinschauen, ja, und kann auch nicht alle Eventualitäten berücksichtigen, ja. Halt das Thema, wie du schon gesagt hast, Familienplanung, das Thema vielleicht auch einfach mal gewisse Zeit Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit. Wir hatten das in Corona, wurden zwar dann Bankenlösungen, also von bankenseitig Lösungen gefunden, ja, damit halt nicht so viele Privatinsolvenzen am Ende im Raum standen. Aber trotzdem, worauf ich einfach nur sensibilisieren möchte, ist, das Thema generell ist ein sehr komplexes, ein sehr, sehr schönes. Es gibt die schöne Seite, wie plane ich das Ganze, wie richte ich es später ein? Ne?
Absolut.
Malt sich da schon wirklich die Träume aus? Das ist auch schön und das soll es am Ende halt auch sein. Und damit es aber auch dabei bleibt, ist halt aus meiner Sicht die Vorbereitung unglaublich wichtig.
Ja, und es geht ja nicht nur der Bank so, dass sie nicht in deine individuelle Lebensplanung reingucken kann, sondern das kannst du ja teilweise selber nicht. Also du kannst ja selber nicht vorhersehen, was jetzt vielleicht jobtechnisch kommt. Ne? Du hattest eben gesagt, Corona kann ja niemand vorhersehen. Auf einmal verlierst du deinen Job, gehst in Kurzarbeit, Teilzeit oder whatever, wirst krank. Das kann ja niemand vorhersehen. Und deswegen ist einfach wichtig, und ich glaube, die Message soll dann am Ende des Tages auch hier rüberkommen, dass man, wenn man sich dem Traum des Eigenheims widmet, dass man so realistisch ist und einfach einen gewissen Puffer für Eventualitäten mit einkalkuliert.
Ja.
Und dass man dann einfach auch wirklich nicht irgendwann erwacht und man hat den Albtraum des Eigenheims, sondern dass man das wirklich solide aufstellt, solide plant und dann auch viel Freude über die Laufzeit damit hat.
Genau. Einen wichtigen Punkt möchte ich noch zum Ende mitbringen. Wenn man sich wirklich dazu entscheidet und auch eine sorgfältige Planung getätigt hat und dann loszieht, sich die ersten Häuser, Wohnungen, was auch immer anzuschauen, zu besichtigen. Ein wichtiger Punkt, der einem wahrscheinlich sehr schwer fallen wird, aber man sich wirklich immer wieder ins Gedächtnis rufen sollte, ist nicht zu früh anfangen, zu viele Bilder im Kopf zu malen, wie das Ganze dann sein wird, wenn man da drin wohnt. Weil man muss einfach sagen, ein guter Makler wird das natürlich erkennen und wird einem das immer schmackhafter und schmackhafter machen. Ein guter Makler ist ein guter Verkäufer und wird einem auch viele Bilder so malen wollen, weil er will die Immobilie verkaufen und auch möglichst zu einem hohen Preis. Und dahingehend der kleine Tipp, wenn ihr dann an die Finanzierung geht, ob mit eurer Hausbank oder ob ihr selbst nochmal loszieht, andere Banken einfach anzusprechen oder halt über einen unabhängigen Finanzierungsvermittler, fragt mal nach, was die als Wert in ihrer Ermittlung herausbekommen. Ja? Nicht, dass die dann sagen, hier sind 700.000 aufgerufen, 500.000 bekommen wir als Wert raus. Da habe ich schon den einen oder anderen erlebt, der dann schon so emotional da drin war, das schon eingerichtet hat und schon bevor dem Kauf tatsächlich auch schon bei dem einen oder anderen Möbelhaus war, dass sie dann einfach blindlings trotzdem versucht haben, das Ding irgendwie zu kaufen, zu finanzieren. Und das, würde man ja so am Markt auch nicht machen. Das sind dann häufig sogar gerade diejenigen, die man, wo man genau weiß, die schauen bei allem anderen auf jeden Cent, was Kosten betrifft. Kaufen im Supermarkt nur nach Angeboten, aber da wird dann, weil da die Emotion über den Rand genommen hat, und da geht es ja um eine Menge Geld am Ende. Nicht nur um den Mehrkaufpreis, sondern auch um die Zinsen, die man halt über eine lange, lange, lange Zeit effektiv dann auch zahlt. Ne?
Guter Punkt. Aber dann denkt man sich, man gönnt sich ja sonst nichts und dann kann man da eine Mal das Auge zudrücken,
Das wird
ja wunderbar. Wunderbar.
Gut. Danke, Tom. Vielen Dank. Mal wieder eine sehr schöne und spannende Folge. Ich gebe ein bisschen mehr auf meiner Seite diesmal lastig, aber das wird sich bestimmt
bei anderen Folgen erinnern. Du bist der Finanzierungsexperte, du hast viele Fälle im Alltag vorliegen. Von daher danke für die Einblicke.
Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute, wir hören uns in der nächsten Folge. Euch, liebe Zuhörer, ebenfalls. Wir freuen uns auch auf Kommentare, auf Rückmeldungen. Schreibt uns gerne mal eure Ansichten, Meinungen, wenn ihr irgendwo zu mehr wissen wollt. Ja, wir freuen uns über eure Einsendung. Bis dahin.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.